Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Immel Kasten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sind auf der Sonneninsel Fehmarn, ganz genau am Südstrand. Und unsere Gäste sind heute die Surf Twins Manfred und Jürgen Schaschula. Moinsen, moin.
Moin, moin, moin.
Sie beide sind lebende Legenden. Sie gehören auf der Insel quasi zum Inventar. Man bringt sie automatisch mit Fehmarn, aber auch mit dem Surfen in Verbindung. Ja, wie lange stehen Sie eigentlich schon auf den Brettern, die Ihnen die Welt bedeuten?
Ja, wenn man das als Brett, auch das Wellenreitbrett bezeichnet, ja, dann ist das schon während der Seefahrt gewesen, während wir zur See fuhren 1953.
Sie sind damit quasi groß geworden.
Richtig.
Mit dem Wasser. Sie kamen hier auf die Insel mit einem, ja, so einem alten Krankenwagen auf dem Campingplatz.
Ja, richtig.
Haben dann quasi auf diesem Campingplatz den Urlaubern das Surfen beigebracht. Und viele Geschichten hängen damit zusammen. Gab es so irgendwelche besonderen Stories, wo Sie sagen, Mensch, das sticht besonders hervor?
Ja, was weißt du darüber, ey?
Also dein Krankenwagen, entweder der stotterte auch immer.
Ja.
Und vor allen Dingen, er brauchte unheimlich viel Öl.
Da war ja auch ein Diesel, ne?
Das war ja ein Diesel.
Und also der lebt aber noch rum.
Und der brauchte so viel Öl, dass die jedes Mal, wenn sie nach Gran Canaria fuhren, kanisterweise Öl da im hinteren Teil lagerten.
Mhm.
Und da kamen wir auf die Idee, Öl von meiner Schwiegermutter zu tanken. Aber die lebte da in Schwachhausen und hatte eine Ölheizung. Und dieser Tank, der war immer voll.
Mhm.
Und da haben wir gesagt, ja, wenn da Öl ist, dann können wir das Öl ja auch zum Fahren benutzen.
Das heißt, Sie sind auch mit diesem ausgemusterten Krankenwagen tatsächlich von hier, von der Insel, immer runtergefahren nach Gran Canaria.
Richtig, mit Brettern beladen.
Was waren denn das für Bretter früher? Wie sahen denn die Surfbretter früher aus?
Naja, die Surfbretter als solche waren aus Polyester oder auch bessere und teure Bretter aus Epoxy.
Ja.
Aber schließlich hatten wir auch die Nase voll von diesen Plastikbrettern praktisch und haben dann auch selbst da unsere Tandems gebaut. Dann, ne? Seegängige Tandems, die in der Welle tatsächlich auch hielten und dann auch wunderbar manövrierten.
Was ist denn so die schrägste Geschichte, die schrägste Surfgeschichte, die Sie beide zusammen erlebt haben? Also wenn wir mal die Stichworte nehmen, ja, Skagerrak oder auch den Ärmelkanal.
Ja, genau.
Gehört das dazu?
Ja,
das war eine Story, die war richtig hart.
Ja.
Es kam so ein Sturm auf, als wir mitten im Skagerrak waren, dass der Sturm das Wasser in die Luft wehte und du überhaupt gar nichts mehr gesehen hast.
Ja.
Das heißt, Sie beide standen auf einem Surfbrett, haben...
Auf einem Tandem.
Ja, genau.
Genau,
ja.
Auf einem Tandembrett.
Ja, und um uns herum dieser Nebel, wir konnten gerade mal 5 Meter weit gucken.
Ja.
Und sonst sahen wir nur immer die Wellen ranrauschen und mussten versuchen, die Wellen dann zu nehmen.
Ja.
Und dann war das Boot weg und da haben wir gesagt, das ging ungefähr 1-2 Stunden lang war das Boot komplett weg.
Ja.
Und da wussten wir nicht, wo wir hinfahren sollen.
Also ihr Beiboot sozusagen, das sie begleitete, das wir
Und da haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach irgendwie den Kurs, den wir vorher schon eingeschätzt hatten, fuhren wir weiter und haben gesagt, ist eine Winddrehung könnte uns zwar jetzt hier richtig Schwierigkeiten bereiten.
Wir konnten ja auch gar keinen anderen Kurs nehmen, weil der Kurs eines Windservers wird dir vom Wind aufgezwungen.
Genau.
Und Sie wollten eigentlich von Dänemark, von der dänischen Küste,
ja, von Hanstholm aus, ne? Nach Mandal.
Ja.
Ja, und dann irgendwie nach 2 oder 3 Stunden, ich habe das nie abgeschätzt. Naja, und auf einmal, es war ein unwahrscheinlich guter Kapitän dieses Bootes, der kannte den das Skagerrak schon von klein auf. Und dann haben wir ihn wieder neben uns gehabt und wir waren froh, dass er da war.
Und dazu kommt noch, dass zu dieser Zeit keine Fußschlaufen noch nicht erfunden waren. Ja. Wir wurden also von den Wellen einfach weggerissen.
Ja. Weggespült praktisch.
Weggespült, ja. Weil wir gar und gar nicht festhalten konnten.
Ja. Da ist man dann auch im Wasser gelandet? Gab's dann?
Ja, ja, klar. Dann sofort, immer im Wasser und sofort rauf, die da aufs Brett und weiter.
Ja.
Naja, und dann kamen wir da an, das war dann schon dunkel geworden. Ja. Und ja, da fragt der Mann dann, wo sind denn eure Pässe? Und ja, ein Seefahrer nimmt ja keinen Reisepass mit.
Das heißt, es gab Ärger dann? Oder?
Ja. Da gab es Ärger und dann die Polizei hatte uns dann gleich in ein Hotel gepackt und hat auch Wachsleute um das Hotel gestellt, damit wir da nicht abhauten. Ne?
Ja.
Du musst dich uns damals vorstellen, mit schwarzen Neopren bekleidet, einen Sturzhelm aufgehabt und am Tage...
Die sahen nicht ehrfürchtig aus.
Ja, also und wir waren ja auch abgekämpft und kamen wir da mit unseren Bärten da an, ja, wie die alten Wikinger. Und das schrieben die dann auch in der Zeitung, dass die Norweger jetzt neue Wikinger entdeckt hatten.
Und wie sind Sie da aus dieser Nummer wieder rausgekommen? Irgendwann hat sich's dann aufgeklärt, oder?
Ja, es hat sich aufgeklärt und vor allen Dingen unser Pilot, der Eige hieß er ja.
Eige. Unser Begleitbootfahrer.
Ja, der musste dann tatsächlich den Norwegern klar machen, dass die tatsächlich von Hans Dollen losgefahren sind.
Ja. Die haben auch extra von Norwegen den Hafen in Dänemark angerufen.
Ja, ja, ja.
Sind da wirklich Leute mit so einem Brett lang losgefahren?
Bei dem Sturm.
Wer kommt auf die Idee?
Ja, 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 so war das auch. Und die konnten nicht daran glauben, dass ein Mensch mit einem Plastikbrett über so ein aufgewühltes Skagerrak fährt.
Ja.
Der muss doch eine Macke haben. Aber ja. Gott, ja, so war das.
Ja. Sie haben das dann nochmal irgendwie ein paar Jahre später probiert, 2010, da auch auf so einem XXL-Brett quasi hier Fehmarn Belt einmal rüber. Wie war das? Das war
so,
wahrscheinlich
das
ein bisschen entspannter oder war das?
Ja,
war,
ja.
Oh, oh. Das war ja eine
Spazierfahrt.
Ja,
das war eine schöne Spazierfahrt, so mal eben mal mit 8 Mann auf einem 16 Meter langen Brett zu fahren. Und wir hatten natürlich auch monatelang geübt vorher.
Also das war wie Busfahren.
Ja.
Wie kommt man denn auf solche Ideen? Einfach so?
Ja, da kommst du nur drauf, wenn du plötzlich vorm Haus ein Müllauto stehen hast, auf dem so ein Brett liegt, das dieses Brett eigentlich entsorgen will.
Ja, eigentlich so war das ja auch. Ja. Denn da hat mich einer angerufen, gefragt, ob wir ein 16 Meter langes Brett bräuchten oder haben wollten, sonst wird es ja entsorgt.
Ja.
Und es war auch zum Entsorgen, so sah es auch ja aus.
Also so eine Art ja, Umweltaspekt oder Recycling oder
ja,
so,
ja,
was
ja,
man sagt. Gleich weiter benutzen.
Ja, ja. Und dann haben wir das Brett wieder in Ordnung gebracht und uns fiel auch ein, vielleicht könnten wir damit mal irgendwie was machen, was eigentlich noch nie da gewesen ist. Ne? Und haben dann auch echte gute Windsurfer, auch sogar eine Weltmeisterin, eine Frau noch dabei gehabt. Es waren absolut gute Wellenspezies, die wir dabei hatten. Und ja, nur mit solchen Leuten kannst du auch so etwas machen. Ne?
Das heißt, wenn sie beide rufen, dann kommen die Leute auch und die wissen schon Bescheid, da passiert irgendwas Spannendes.
Genau, da passiert irgendwie was und dann fangen wir auch an zu üben.
Ja.
Wir haben Wenden, Halsen und Stehenbleiben vor allen Dingen geübt. Ne?
Welche Orte oder welche Surferlebnisse sind denn bei Ihnen so ja, besonders im Gedächtnis geblieben oder haben Sie besonders beeindruckt, hier in Schleswig-Holstein oder auch weltweit?
Naja, weltweit war eigentlich schon mal die erste Reise nach USA. Da war ich mit den Berlinern unterwegs und die haben mich dann eingeladen und haben gesagt, du, Morgen geht's nach Association Island auf dem Eriesee in Kanada und da wollen wir eine erste Regatta mal machen. Und da kamen fast 100 Mann zusammen und dann haben wir da auf dieser kleinen Insel eine erste Regatta gefahren.
Wann war das?
1974.
Also auch noch so, wo das Surfen quasi noch am Anfang
ja.
war.
Ja. Okay. Und das war eine ganz tolle Sache und wir erinnern uns auch noch an die Zeit jetzt gerade vor einer Woche, als der Windsurfing Club Berlin, der älteste Club überhaupt auf der Welt, muss ich sagen, jetzt sein Jubiläum feierte mit 50 Jahren.
Und in Schleswig-Holstein gibt es hier bei uns so ein Spot oder ein Ort oder ein Erlebnis, wo Sie sagen, das sticht besonders heraus?
Hier in Schleswig-Holstein. Ja, das ist Sylt.
Ja, ne?
Ja. Da fahren wir jedes Jahr zu der Weltmeisterschaft der Windsurfer. Jetzt zum ersten Mal nach Corona.
Richtig. Da sind viele, viele unserer Freunde. Ja. Wir haben uns immer auf Gran Canaria zum Wellenreiten getroffen. Ja. Ne? Also es war immer eine wunderbare Zeit. Ja,
die Rettungsschwimmer von Sylt.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man, also Sie haben ja im Prinzip das Surfen mit erfunden, die Community sozusagen. Wie erleben Sie das jetzt gerade? Hat sich das geändert? Die ist ja wahnsinnig viel größer geworden. Aber ist das immer noch so, dass man sich kennt untereinander alle?
Ja. Und da? Also ich muss sagen, die Community der Windsurfer ist größer geworden. Sie ist aber auch vielfältiger geworden. Heute macht ein Windsurfer auch vieles andere. Also er macht Kiten, er macht Paddeln, er segelt oder macht andere Sportarten.
Ja. Du Wingen zum Beispiel.
Zum Beispiel Wingen, das Neue. Ja. Deshalb kann man heute gar nicht mehr sagen, das ist ein reiner Windsurfer, sondern der profiliert sich mit ganz anderen Dingen. Also mit Windsurfen, man sieht ihn zwar mit einem Windsurfing-Brett und man sieht auch, dass er ganz gut ist, aber ob er den Sport als Lebenserfahrung oder als Lebensdasein betrachtet, das ist wieder ganz was anderes. Und das war damals bei uns der Fall. Ja. Wir haben den Sport Windsurfing als Lebensdasein erfahren.
Wie sind Sie beide denn überhaupt dazu gekommen? Also Sie sind ja zur See gefahren erstmal und dann hat man das so, war es da langweilig und dann hat man gesagt, so, jetzt mal.
Wir sind zur See gefahren mit 14 Jahren, haben unsere Patente gemacht, sind über den Matrosen hinaus, haben unsere Seesteuerpatente gemacht und sind dann an Land gegangen.
Ja.
Und wenn du erstmal in der Seefahrt drin bist, das haben uns alte Kapitäne gesagt, dann bleibst du da fürs ganze Leben.
Ja.
Wollten wir aber nicht. Nee. Unsere Frauen waren schon am Nörgeln.
Ja.
Also musste ein Job an Land her.
Ja, und deswegen musste ein Job an Land. Und
ja, musst du, unbedingt. Ja.
Haben wir uns beworben. Und du bist dann gleich zur Technikerschule und hast einen auf Techniker gemacht.
Ja, genau.
Und ich bin gleich zur Handelsschule und habe einen auf Handelsmann gemacht.
Ja, genau.
Also haben wir völlig neue Berufe gelernt.
Ja.
Er ist Techniker, Kunststofftechniker geworden. Ich bin Export- und Importkaufmann geworden.
Ja.
Also wenn ich so zurückdenke, bei der ersten Firma, bei der ich gearbeitet habe, das war ja Gestra, baute Dampfarmaturen. Und da ich ja auch aus der Seefahrt komme und auf Dampfern gefahren bin, hatte ich also so ein bisschen Bezug zu diesen Dampfarmaturen.
Ja.
Da war ich also jahrelang mit Dampfarmaturen beschäftigt, die an Raffinerien verkauft wurden, weil die keine Motoren mit Elektrizität nehmen durften, weil das ein Funkenflug sein könnte.
So.
Und dann wäre die Raffinerie hochgegangen.
Ja. Denn da hast du ja auch nachher noch die Schleiertore da gemacht.
Ja, die Schleiertore. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich sagte, jetzt musst du mal selbst was machen.
Ja.
Und bin auf eine Firma getroffen, die baute Ventilatoren und sonstige Geräte, zum Beispiel Entrostungsmaschinen für große Schiffe. Und die Firma, die habe ich vertreten im norddeutschen Raum.
Na gut, da hast du auch was erlebt.
Also die großen Firmen, die es hier in Norddeutschland gibt, die kenne ich alle. Ich traf mit den leitenden Ingenieuren zusammen und bot denen meine Geräte an. Also ich hatte damals schon dann mit dem Verkauf zu tun. Und als wir dann mit der Windsurferei anfingen, da fing auch der Verkauf der Windsurfing-Geräte an.
Ja.
Und da kannten wir uns dann schon mit dem Verkauf aus.
Ach, das ja. war prima.
Auch wieder schön,
so,
ne?
Kam dann
so, so kam das eine auf das andere.
Ja.
Wir wurden also schon Jahre vorher bereitet auf den Verkauf von anderen Dingen, nämlich von Windsurfern.
Ja. Ja.
Und das hat Kalle Schmidt, der den ersten Windsurfer hier nach Deutschland gebracht hat, sofort erkannt, das sind Jungs, die sind, das sind ja gar keine blöden Seeleute, das sind ja Industrievertreter.
Ja, ja.
Die will ich haben. Hat er sofort gesehen und hat ihm den Vertrieb für Mitteldeutschland gegeben und mir für Norddeutschland.
Ja, genau. So war das. Und dann hat er gesagt, und wenn du jetzt 4 Bretter verkaufst, dann kriegst du 1 geschenkt.
1 umsonst.
Ganz einfach.
Und wie viele standen dann
bei dir? Ja, nachher hatten wir so viele Bretter.
Ja. Die wurden immer verkauft und wir hatten immer 1000 D-Mark für dieses neue Brett.
Ja.
Das kriegt man denn.
Wann hat denn eigentlich der eine dem anderen mal aus der Patsche geholfen und wie häufig kommt das vor? Wie häufig ist das schon vorgekommen?
Also von uns beiden jetzt hier, aus der Patsche.
Als der Bootmann mir eine scheuerte, da bist du gleich dazu gesprungen, hast ihm eine wieder gescheuert.
Ja.
Und dann standen wir zu zweit gegen eins.
Ja, ja, richtig. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, als Seefahrer anzufangen, dann bist du sowieso erstmal ein Nobody an Bord. Und der damals um die Zeit, da konnte dich jeder schlagen und treten, wie er das wollte. Da gab es noch nicht sowas wie heute, so 35 Stunden Job und 8 Stunden darf der nur arbeiten, bloß nicht mehr. Das kannten wir gar nicht. Als Seefahrer wurden wir rangenommen wie jeder andere Matrose auch. Und da gab es keine Begrenzung der Stunden. Da haben wir oft gearbeitet, 2-3 Tage lang. Weil wir ja dann Schlaf brauchten als junge Kerle, da haben wir unsere Köpfe mal über die Reling gehangen, so für eine Stunde Ruhe. Ja. Und plötzlich nach einer Stunde haute dir jemand da seine Faust voll in die Rippen rein und schrie Tautören, Tautören, Zutören, du sollst arbeiten.
Ja.
Und es war nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir waren überhaupt nur getrimmt auf Arbeit.
Ja.
Und dann kamen wir an Land und haben uns immer gewundert, warum eigentlich gar keiner mehr arbeitete an Land.
Ja,
ja, so war das. Und haben natürlich dann auch wieder etwas aufgebaut, hier auch auf Fehmarn, die Surfschulen, die wir jetzt hier haben, nur durch Arbeit.
Wir haben alles, was wir besitzen, mit eigenen Händen erarbeitet.
Ja, ja.
So. Sie beide sind ja, Sie haben ja, Windsurfen ist ja eine Leidenschaft, was Sie beide, glaube ich, auch ausmacht. Und eine weitere ist ja die Musik.
Ja.
Was machen Sie?
Ja, das ist eigentlich von Anfang an schon mal, wir hatten immer eine Gitarre dabei.
Immer.
Und
wir waren ja auch bei den Pfadfindern.
Ja.
Und Hexel, damals unser Stammesführer, hat gesagt, wollt ihr Gitarre lernen? Da haben wir gesagt, ja.
Mhm.
Hat er uns Gitarre beigebracht? Wollt ihr Lieder lernen? Ja.
Ja.
Hat er uns die Pfadfinderlieder beigebracht? Und dann wollte man uns immer bei den Pfadfindern am Lagerfeuer haben.
Na klar,
ja,
klar.
Ja.
Und wir waren immer mit den Leuten zusammen.
Ja.
Und das ging nachher so weit, als die Pfadfinder dann irgendwie abflauten, haben wir unsere eigenen Pfadfinder gegründet, aber mit indianischen Ausschlag.
Ja, genau.
Dann haben wir unsere eigenen Pfadfinder gegründet, nämlich Waldläufer.
Waldläufer waren wir.
Wie zum Beispiel Ledersturm.
Mhm. Ja.
Hat auch gelesen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann war aber noch nicht ihre bekannte Musik, diese Steelband, die kam dann erst später.
Naja, das kam weitaus spät. Oh, ja, ja, ja.
Ja.
Mit den Steel Drums, die ja...
Das war ja auch der Eintritt in die mittelamerikanische Atmosphäre.
Richtig, ja.
Wir hatten ja schon einen Eintritt damals in der Seefahrt genossen.
Ja.
Damals sind wir mit den Schiffen immer in Mittelamerika, Ost- oder Westküste rumgefahren. Ja. Wir kannten jeden Hafen dort.
Ja, ja.
Aber so richtig an Land hatten wir dieses Mittelamerika noch nicht kennengelernt.
Nee,
wir
nee.
Waren immer nur in den Häfen. Mhm. Und nun, zu der Zeit,
ja, wurden wir Touristen.
Kriegte ich heraus, dass eine unserer Cousinen,
ja, richtig, ja,
mit einem Makler verheiratet war, der vom norddeutschen Land beauftragt wurde, auf der Insel Puerto Rico ein Büro zu führen. So, und da habe ich den angefragt, ob ich da mal nach Puerto Rico kommen könnte zu ihm. Da sagt er, komm her. Da sind wir, bin ich alleine zu ihm hingeflogen.
Ja. Und da kamst du da an.
Und da kam ich da in Puerto Rico an und da sagt er, ja, komm her, wir gucken uns mal auf der Insel Culebra ein bisschen rum. Da habe ich nämlich eine Hütte. Und da fuhren wir zu seiner Hütte, da war ein schönes kleines Holzhaus oben auf dem Berg.
Ja.
Und dann fragte ich ihn, ob ich hier länger bleiben könnte im nächsten Jahr. Ja, sagt er, kannst du sein. Ja. Und im nächsten Jahr war ich dann da und wir hatten auch keine Surfbretter und nichts dabei. Wir waren nur einfach Touristen.
Ja.
Und da lernte ich das Leben der Mittelamerikaner auf dieser Inselwelt, in dieser Inselwelt kennen.
Ja.
Auch in Puerto Rico selbst.
Ja.
Wir waren oft in Puerto Rico und haben uns die ganzen Bars da angesehen und die Strände, die da gibt und alles, was in Puerto Rico los war. Wir waren ständig unterwegs.
Und vor allen Dingen auch diese riesige Hafenfestung, die man damals aus dem 16. Jahrhundert noch hat sehen kann.
Ja, El Morro.
El Morro.
Und da war ja auch dieses riesige Teleskop von Arecibo.
Und das ist ja jetzt kaputt gegangen.
Zerfallen ist durch einen Hurricane.
Ja.
Und auf diesem riesigen Teleskop waren wir drauf.
Ja, weil der Ingenieur dieses Apparates, der war Windsurfer, genau. Und gerade deshalb lud er uns jetzt mal ein, da ihn zu besuchen.
Ja.
Und er hat uns dann auch alles genau erklärt, was da gemacht wurde. Und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass Töne eingefroren werden können. So. Und dann hatte er ja auch eine Nachricht mit seinem Team da weggeschickt. Und darüber habe ich dann gefragt, sag mal, was ist denn mit der letzten Nachricht gewesen? Ist da was gekommen? Nee, sagte er, aber wir konnten entziffern, was eine andere Generation da oben geschrieben hat, konnten wir entziffern. Und da stand drauf, Happy Windsurfen. Das hat er aus Spaß gesagt, klar. Ne? Aber du kannst mal sehen, wie weit jetzt unser Windsurfing-Gedanke sogar gegangen ist. Ne?
Wie ist es denn nun zu Ihrer Musik gekommen? Wie und vor
Ach
allem,
ja, die Musik ist ja da jetzt.
Die Steelband Surf Twins.
Die kam also im Grunde genommen von Puerto Rico.
Ja, muss ich auch sagen.
Da fing das an.
Ja, ja.
Als wir Puerto Rico entdeckten, sind wir ja zu der Insel Culebra gefahren. Und hier haben wir eine Band kennengelernt, die da in dieser Kneipe, die hieß El Navigante.
Ja, richtig. Ja.
In dieser Kneipe spielte diese Band jeden Samstag.
Ja.
Und wir waren immer und hörten genau zu, was die für Lieder sangen.
Ja.
Und einige von denen kannten wir schon.
Ja, ja, ja. Und das war ja auch ich kenne auch den Namen, Coco Ito.
Coco Ito.
Coco Ito spielte auf einem Steeldrum, der Primera, der die Töne jetzt macht für das Stück. Und
das Melodieinstrument.
Ja, ja. Und das fand ich schon richtig gut, das Ding. Bloß, ich wollte es einfach nur als Erinnerung mitnehmen. Und er gab mir das, weil er Neues bekam. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich ihm den ganzen Kessel anmalte mit dem, was wir da auf Culebra taten, nämlich Windsurfen. Ne?
Ja.
Und dann wurden die ganzen Vögel da gemalt und das Wasser mit dem Palm und so weiter. Da war richtig so eine kleine Landschaft entstanden auf diesem Stildramm. Ne? Und somit hatte ich den ersten Stildramm überhaupt in der Hand.
Ja. Und dann musste man den natürlich auch benutzen.
Ja, und jetzt musste herausfinden, wie das funktioniert mit diesen Tönen, die ja alle in der Runde rumlagen, denn jedes Klavier und jede Gitarre, die ist ja linear angeordnet, wo die Töne alle linear liegen.
Nebeneinander.
Naja, aber jetzt im Stildramm sind sie alle in der Runde.
Ja.
Ne? Und das muss man erstmal so mit der Tonleiter sich erarbeiten. Ja. Naja, das dauert dann schon ein bisschen. Und auch später habe ich dann auch noch sogar gelernt, wie man den auch herstellt. Also das ist schon eine schwierige Sache.
Das heißt, man muss sich das so wie so ein bisschen karibische Klänge vorstellen.
Ja.
Für die Leute, die es nicht kennen. Singen Sie denn auf Englisch oder auf Deutsch?
Ja, wir singen nur Spanisch. Ja.
Ach, auf Spanisch?
Ja, nur Spanisch. Und man muss sich tatsächlich in so ein Stildrum verlieben, bevor man ihn überhaupt anfasst. Das ist eine ganz andere Musik. Und wenn man da einmal reingerochen hat, kann man nicht mehr von ihr lassen.
Ich habe schon gehört, hier gibt es auch hier auf der Insel hier auf jemanden auch Auftritte von Ihnen beiden. Man kann sie auch sehen und vor allem auch hören.
Ja, das ist richtig, genau.
Das kommt häufiger vor, dass Sie dann irgendwie.
Nee.
Nach Corona das erste Mal.
Ach. Ja. Und wir mussten jetzt ja auch ein bisschen üben, ne? Naja, gut. Also,
wo üben Sie denn hier auf jemanden?
Ach, wir haben hier einen guten Übungsraum.
Unter dem Wellenbad.
Ja.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Surfen.
Ja.
Was hat Sie beide das Surfen über die Jahre hinweg gelehrt?
Ja, die gelehrt hat uns ganz einfach die Ruhe und dieses Flair, etwas zu tun, was nicht jeder machen will oder kann. In der frischen Luft vor allen Dingen. Wir sind eben solche Leute, die müssen Wasser haben.
Mhm. Ihre Herzen schlagen fürs Surfen. Sie sind waschechte Seebären. Ohne Wasser geht nicht, oder?
Nee, das geht nicht. Also wir müssen schon auf einer Insel leben, wo wir sagen können, rundherum ist Wasser.
Ja.
Und dann sind wir happy. Ja.
Das, da leben wir auch auf einer Insel.
Genau, Sie sind immer abwechselnd hier auf Fehmarn im Sommer, über die Sommermonate.
Ja.
Und
ja.
Im Winter dann in der Karibik. Okay, jetzt die letzten beiden Jahre nicht. Aber
sonst
schon, wenn Sie da drüben sind, so nenne ich es mal, wenn Sie Fehmarn den Leuten erklären, wie beschreiben Sie die Insel hier, wie beschreiben Sie Ihre Heimat den Leuten da drüben, die das vielleicht nicht kennen?
Die fragen dann ja, wo lebt ihr denn? Europa.
Ja, Europa.
Wie ist das da? Da sagen wir saukalt.
Ja.
Oh. Und da gucken sie erstmal, weil es so saukalt ist. Aber wenn es denn da warm ist, dann hätten sie es ganz gerne saukalt.
Ja, genau.
So. Ja. Aber wenn wir dann erzählen, es ist alles da, du wirst jeden Tag satt, du hast jeden Tag dein Wasser. Oh, das ist ja gut.
Sie haben das gerade schon angesprochen, die Insel hier, das ist im Prinzip ein Stück Ihrer Heimat sozusagen. Was ist eigentlich das Besondere an Fehmarn? Also was macht das aus?
Ja, das Besondere eigentlich, es ist erstmal eine ganz flache Insel.
Es ist immer Wasser da.
Ja, immer Wasser da vor allen Dingen. Und eine flache Insel, die jetzt den Wind nicht aufhält. Du kannst jedes Ufer von Fehmarn, wenn gerade mal guter Wind weht, betreten oder auch Teil der Ostsee da befahren mit einem Surfbrett. Und es ist immer Wasser dabei und Wind. Und es stört niemand.
Also im Prinzip ideale Voraussetzungen fürs Wasser.
Ja, beste Voraussetzung für diesen Wassersport. Ja.
Zu Ihrer Base, zu Ihrem Imperium, nenne ich es mal, was gehört da alles dazu hier auf der Insel, hier auf Fehmarn? Also das ist ja im Prinzip hier die Surfschule, dann die Surfschule auf der anderen Seite. Aber der Surfshop, was ist es? Was?
Naja, das Wichtige ist ja auch, dass du durch deine Schulung auch überlebst. Du musst ja auch so viel Geld jetzt verdienen, damit du noch überlebst und dann im Winter wenn es hier tatsächlich nichts mehr zu tun gibt, denn es ist ja zu kalt, da kommt auch keiner mehr zum Surfen, dass du dann überlebst und kannst eben dorthin fahren, wo die Sonne noch ist.
Das haben wir uns zu eigen gemacht, ja, weil wir gesagt haben, warum sollen wir im Winter mehrere Tanks Öl verbrauchen,
ja,
wenn wir in Panama die Sonne umsonst haben?
Ja.
So, und dadurch sind wir darauf gekommen, wir können ja dahin reisen, wo wir nicht Geld für Elektrizität ausgeben. Und deswegen haben wir uns, ja, da auch gleich Solarpaneels aufs Dach gelegt. Und so haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Elektrizität, wir haben Sonne, ja, Wind und Wasser.
Ja. Also das ist sozusagen erstmal kostengünstig,
ja,
das
richtig,
ist aber auch dann nachhaltig.
Das, ja, genau.
Ja, ja.
Sie haben das schon angesprochen, weil Sie immer draußen, immer an der Natur, immer Wasser, Wind und Wellen um sich rum hatten, sind Sie jung geblieben und immer noch fit und quasi noch voller Tatendrang. Sie haben noch einen besonderen Traum, Sie beide. Sie träumen noch von einem Surfmuseum hier auf der Insel.
Ja, ja, richtig. Ja. Das wollen wir gerne noch haben,
ja,
denn die alte Pionierzeit, die mal gewesen ist, die kennt heute keiner mehr. Und diesen Traum wollen wir uns wahr machen und auch denen noch wahr erhalten, die noch leben.
Dann würde ich gerne mich herzlich bedanken bei Ihnen beiden.
Noch lange nicht fertig.
Das war eine neue Folge von Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.